dass das Gesprächsklima sich ändert, sobald man ein diverses Team ist und man aus einer reinen Männergruppe plötzlich eine gemischte Gruppe wird, dass es konstruktiver wird.
Sie baut weltweit Forschungsteam auf, sie entwickelt die Materialien der Zukunft und zeigt, wie man technische Expertise mit Führung und Innovation verbindet. Gleichzeitig engagiert sie sich leidenschaftlich für die Förderung von MINT-Talenten und ist auch Mutter einer 3-jährigen Tochter. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt, erzählt uns unser heutiger Gast Katrin jetzt nun selbst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Wiedereinschalten im neuen Jahr bei unserem Mintality-Podcast Zukunft MINT gestalten. Ich bin Therese Niss, ich bin Vorständin der Mintality-Stiftung und wir haben heute wieder einen besonders spannenden Gast bei uns im Studio. Katrin Jatzti-Zorn, sie ist Global R&D Project Portfolio Manager bei der MIBA AG. Katrin, du bist bei der MIBA AG, wir kennen uns ja daher auch schon seit langem, seit nunmehr fast 15 Jahren. Kannst du dich vielleicht ganz am Anfang kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Katrin Jatzti-Zorn, ich bin 45 Jahre alt und mittlerweile seit über 30 Jahren in der Technik unterwegs, habe meine technische Ausbildung mit dem Besuch der Chemie-HTL mit 14 Jahren begonnen und dann Chemiestudium, Dissertation hat dem gefolgt und dann bin ich vor 15 Jahren bei der MIBA eingestiegen, war immer in Entwicklungs- und Innovationspositionen unterwegs und ja, lebe in einer Patchwork-Familie, habe 2 Kinder, also eine eigene Tochter, du hast das schon erwähnt, die ist 3 und mein Mann bringt noch einen 12-jährigen Sohn mit in die Ehe und so ist bei uns immer relativ viel los.
Danke, Katrin. Kannst du uns vielleicht ganz am Anfang auch noch wirklich nur in 2 Sätzen erklären, was du als Project Managerin im R&D-Bereich machst?
Ja, also vielleicht ganz kurz zur MIBA. Ich arbeite in der MIBA Industriegleitlagergruppe und wir entwickeln und produzieren Gleitlager, die unter anderem Anlagen zur Produktion und Übertragung, Speicherung von Energie effizienter, leistungsstärker, umweltfreundlicher machen. In meiner Funktion als Global R&D Project Portfolio Managerin bin ich für die Koordination des globalen Entwicklungsteams verantwortlich und für die Koordination der R&D-Projekte, an denen wir arbeiten.
Sehr spannend. Werden später auch noch einiges darüber hören. Anfangs möchten wir ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen, auf deinen Bildungsweg. Vor allem, du hast das ja schon gesagt, du hast mit 14 die Chemie-HTL begonnen. Wie ist es dazu gekommen? Haben dich deine Eltern dazu ermutigt? Haben sie dir es im Gegenteil eher ausgeredet? Wie bist du in die Chemie-HTL gekommen?
Vielleicht einmal vorweg, ich wurde eigentlich von meiner Familie, von meiner Mutter nie in irgendeiner Art und Weise geprägt. Also so ein Thema wie Rollenbilder, glaube ich, wurden bei uns nicht wirklich strapaziert. Und ich habe mich einfach von klein auf für Technik interessiert, bin mit 2 Brüdern groß geworden. Das hat sicher auch einen Teil dazu beigetragen, dass wir halt sehr viel Lego gespielt haben. Also ja, Technik hat mich von klein auf interessiert und so war der Weg dann in eine technische Ausbildung eigentlich relativ klar. Dass es dann noch ein Chemiestudium drauf worden ist und eine Dissertation, das war dann eher, würde ich sagen, natürlich auf der einen Seite schon die Faszination für die Technik und die Begeisterung, aber natürlich dann auch irgendwo eine Aneinanderreihung an Chancen, die sie aufgetan haben und die ich ergreifen konnte. Und ja, und letzten Endes aber dann war für mich nach der Dissertation ganz klar, dass ich keinen universitären Weg einschlagen möchte, sondern ich möchte einfach die Theorie auf die Straße bringen. Und so war für mich dann die Entscheidung sehr bewusste mit dem Eintritt dann in die Privatwirtschaft. Und ich habe dann nach der Dissertation eben bei MIBA begonnen und mich da intern, MIBA intern, in den verschiedensten Divisionen weiterentwickeln dürfen. Ja, ein Schritt, den ich bis heute nie bereut habe, in die Privatwirtschaft einzusteigen.
Gerade aus der Industrie kommend kann man nur sagen, schön, dass du den Schritt in die Industrie und in die Privatwirtschaft auch gewagt hast und dort auch immer noch bist. Du hast vorher gesagt, deine Mutter hat dich jetzt nicht in irgendeiner Weise geprägt. Gab es sonst irgendwelche Wünsche in Bezug auf Beruf, die deine Eltern in deiner Jugend, in deiner Kindheit geäußert haben? Hätten sie gern gehabt, dass du, ich weiß nicht, Tierärztin wirst oder Ärztin oder...
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe keine einzige Erinnerung, dass an mich irgendwelche Berufswünsche herangetragen worden wären. Ganz im Gegenteil, aber was ich immer mitgenommen habe, war, mir wurde eigentlich immer vermittelt, dass mir alle Wege offen stehen und da bin ich sehr dankbar dafür. Und bei uns in der Familie war einfach das Rollenthema kein Thema. Und es ist ja so, ich habe zwei Brüder und mein jüngerer Bruder ist Diplompfleger, also der hat einen eher, würde man sagen, klassischen Frauenberuf eingeschlagen. Also wir sind da tatsächlich sehr unbelastet. Ja, haben wir uns aufgrund unserer Interessen und Neigungen entscheiden können.
Ihr habt euch nicht an die stereotypen Rollenbilder gehalten, also, wenn man es so nennen will. Wie war das dann in der HTL für dich? Ich meine, natürlich ist eine Chemie-HTL, glaube ich, gibt es ein paar mehr Mädchen als wahrscheinlich in einer reinen Maschinenbau- oder Elektrotechnik-HTL. Aber wie war das? Wie hast du das wahrgenommen? War das eine offene Umgebung, wo Burschen und Mädchen sich gleich entfalten konnten? Wurde dir gleich gefördert? Und wie hast du dann auch den Weg ins Chemiestudium gefunden?
Also ich habe tatsächlich nie negative Erfahrungen gemacht. Wir waren natürlich, also in der Chemie-HTL gibt es zumindest eine Handvoll Mädchen, während im Maschinenbau, glaube ich, gibt es Jahrgänge mit keiner einzigen Frau oder keinem einzigen Mädchen. Das ist schon ein gewisser Vorteil und ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn ich tatsächlich die einzige Frau gewesen wäre. Aber ansonsten habe ich in meinem ganzen Werdegang immer volle Wertschätzung erfahren von sämtlichen, ja, Anfangsprofessoren. Später waren es dann die Vorgesetzten, die mir eigentlich immer das Feedback gegeben haben, dass das Gesprächsklima sich ändert, sobald man ein diverses Team ist und man aus einer reinen Männergruppe plötzlich eine gemischte Gruppe wird. Dass es konstruktiver wird. Also ich kann das natürlich nicht bezeugen, ich kenne es ja nicht anders, aber ich habe immer sehr viel Wertschätzung von meiner Umgebung erfahren und Gott sei Dank nie eine negative Erfahrung, die mich da irgendwie beeinflusst hätte.
Hat es während deiner Ausbildungszeit einmal einen Moment gegeben, wo du dir gedacht hast, jetzt haue ich es hin, jetzt mache ich ganz was anderes?
Nein, tatsächlich nicht. Also natürlich gibt es so Momente, wenn man so zwei Wochen auf eine Prüfung hinlernt, das ist nicht immer lustig. Aber für mich war das eigentlich immer klar, dass das ist, was ich gerne machen möchte. Und ja, Durchhaltevermögen, gerade bei einer Dissertation, glaube ich, braucht da jeder, egal welches Fach. Also die Frage hat sich für mich tatsächlich nie gestellt.
Du hast eben gerade gesagt, du hast dann dissertiert, bist aber danach dann in die Industrie gegangen. Warum hast du dissertiert? Hat dich schon dieses wissenschaftliche Arbeiten interessiert? Die eine Forschungsfrage, wenn man es so sagen will?
Ja, total. Also ich bin einfach der Meinung, wenn man sich mit was näher befasst, ist alles faszinierend und es war total spannend. Ich habe meine Dissertation noch dazu in einem sehr internationalen Umfeld schreiben dürfen. Also ich bin durch Europa gereist, habe verschiedenste Forschungslabors besucht und verschiedenste Methoden anwenden dürfen. Das war total spannend und ich habe mich auch mit was beschäftigt, was mich persönlich angetrieben hat. Ich habe Autoabgaskatalyse erforscht oder einen Katalysator dafür. Und irgendwo habe ich es immer geschafft, so ein bisschen ein grünes Mäntelchen anzuhaben oder mich halt mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und ich habe halt versucht, so einen Katalysator effizienter zu entwickeln und auch zu verstehen, wie man ihn effizienter machen kann. Also es war total spannend. Aber am Ende war es halt dann, hat mir der Schritt gefehlt, den dann in die Produktion überzuführen und den auch tatsächlich dann als Innovation am Markt einführen zu können. Und so spannend das Forschen war, war das dann irgendwie klar, dass ich den Weg nicht weitergehen möchte und ja, dann in die Wirtschaft einsteigen wollte.
Was hätte es da gebraucht? Da hättest du schon während deiner Dissertation einen Industriepartner gebraucht?
Das hätte die Lage sicher verbessert. Und dennoch hätte ich dann, glaube ich, die Fronten gewechselt. Also ja.
Aber es ist halt immer schön, wenn man dann auch sieht, dass das, was man forscht, was man entdeckt, sozusagen auch angewandt wird. Ne?
Zur Umsetzung findet, ja, absolut. Aber es ist wichtig zu forschen, keine Frage. Also das braucht halt das Vorarbeit. Und ja, insofern ist es gut, dass Leute gibt, die sich da lieber noch mehr in die Theorie reindenken wollen und die anderen, die halt dann eher in die Umsetzung gehen.
Bei uns, bei Mindality, interessiert natürlich auch sehr, hattest du Mentorinnen, hattest du Role Models, hattest du Peers in deinem Studium auch, die dich geprägt haben und die starke Begleiterinnen oder auch Begleiter von dir waren?
Ja, definitiv. Mentoren und Peers haben eine sehr große Rolle in meinem Werdegang für mich gespielt. Ich meine, allen voran ganz sicher meine Mutter, weil die mich einfach von klein auf nicht geprägt hat und ich habe mir nie die Frage gestellt, ob ich was machen oder nicht machen könnte, weil ich eine Frau bin, sondern ganz im Gegenteil, mir wurde immer vermittelt, wir können alle alles machen, also alle Wege stehen offen. Und ja, letzten Endes hatte ich dann Meine Diplomarbeitsbetreuerin war eine Professorin an der TU Wien. Ich glaube, sie war eine der ersten Frauen, die Professorin an der Technik waren. Also das war auch sehr beeindruckend. Ja, aber letzten Endes muss ich sagen, hatte ich auch sehr viele männliche Wegbegleiter, Mentoren, die mich sehr unterstützt haben und die mir auch immer wieder vorgelebt haben, wie blöd Rollenbilder eigentlich sind und wie wertvoll diverse Teams sind.
Es ist schön zu hören, dass es eben auch viele gibt, die diese Stereotypen-Rollenbilder auch aktiv abbauen möchten. Katrin, vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr noch auf deinen konkreten Beruf eingehen, auch auf deinen Arbeitsalltag. Wie schaut der Alltag aus? Was machst du als Global R&D Project Portfolio Manager? Sitzt du hauptsächlich in Meetings? Wie viel kannst du eigentlich dein technisches Wissen anwenden? Erzähl uns mehr. Ich glaube, dass das auf der einen Seite natürlich mich, aber auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessiert.
Ja, also ich starte damit, also grundsätzlich koordiniere ich ein globales Entwicklungsteam und die Kollegen, die sitzen in Deutschland, also der Großteil sitzt in Deutschland, in den USA und in Brasilien. Und wir haben in der Industriegleitlagergruppe eine gemeinsame R&D-Roadmap, also wir entwickeln Technologien, die wir dann weltweit ausrollen wollen. Und meine Aufgabe ist es, diese Roadmap mit den R&D- und Vertriebsverantwortlichen der verschiedenen Standorte einerseits zu definieren, die Priorität dafür zu setzen und letzten Endes auch natürlich das zu tracken und den Status dazu zu tracken, bis hin zur Überleitung in die Serie. Also ich bin da an der Schnittstelle Innovation, Sales, Marketing unterwegs, was ein sehr breites Feld ist. Und natürlich sitze ich hauptsächlich in Meetings, das ist so. Und je nach Uhrzeit sind dann die unterschiedlichen Länder zugeschaltet. Und meine fachliche Expertise, die ich da glücklicherweise einbringen kann, ist, obwohl ich ja eigentlich eher das Koordinieren überhabe, ist, dass wir entwickeln in der Industriegleitlagergruppe sehr stark an Designs, die diese Gleitlager effizienter machen, die Maschinen halt, die diese Gleitlager einsetzen, effizienter machen. So sind meine Kollegen alle ganz stark, kommen aus der Design-Maschinenbau-Ecke. Und mein Background, mein technischer Background ist die Materialentwicklung. Und wir versuchen gemeinsam mit Kollegen aus anderen MIBA-Divisionen, die auch ganz einen starken Material-Background haben, sozusagen die Industriegleitlagerwelt auch mit neuen Materialien zu revolutionieren. Also wir versuchen da die verschiedenen Welten zusammenzubringen und das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Und das ist auch was sehr Einzigartiges, was wir bei MIBA da haben unter einem Dach.
Und das heißt, wenn du sagst, ihr forscht an Materialien, das sind dann Materialien, die umweltfreundlicher sind, die leichter sind, oder was sind die Vorteile von solch neuen, sage ich einmal, Materialien?
Ja, sie sind zum Teil leistungsstärker. Also wir entwickeln aktuell an einer Beschichtung, die einfach dazu führt, dass man sie dann zusätzliche Aggregate in so einer zum Beispiel Turbomaschine, Anfahrhilfen, hydrostatische Anfahrhilfen sparen kann, weil das Material selber hochbelastbar ist. Und so können wir sozusagen die Einsatzbedingungen ausweiten, die typischerweise für solche Lager vorgesehen sind. Also meistens geht es darum, dass sie leistungsstärker sind, am Ende natürlich in der Fertigung dann kostengünstiger sind. Also am Ende muss für den Kunden der Mehrgewinn sein, dass es sie irgendwo kostenspart, höhere Performance möglich ist. Und wir auch neue, ich sage jetzt mal, Geschäftsfelder uns erarbeiten, wo die standard-traditionellen Industriegleitlager heute noch nicht unterkommen, weil sie von der Performance nicht ausreichen.
Und du sagst, deine Kollegen und Kolleginnen, die sitzen in den USA, die sitzen in Brasilien etc., seht ihr auch öfters persönlich oder wie funktioniert das?
Ja, also ich sage mal, dank Videotelefonie funktioniert das überraschend gut. Ich war am Anfang auch überrascht, wie gut das wirklich geht. Also wir sehen uns nur einmal im Jahr persönlich. Das ist aber dafür wirklich ein sehr entscheidender Punkt. Manche sehe ich einmal im Quartal, manche sehe ich nur einmal im Jahr. Aber eben dank Videotelefonie, muss ich ganz ehrlich sagen, das reicht aus, um zumindest eine Beziehung zu erhalten. Genau.
Und welche Fähigkeiten oder Eigenschaften, abgesehen vom technischen Wissen, würdest du sagen, sind in deinem Job besonders wichtig und besonders relevant?
Naja, also ich glaube grundsätzlich im R&D-Bereich muss man eine Art von Kreativität und Neugier mitbringen. Meine persönliche Rolle hier, glaube ich, ist die Kommunikationsfähigkeit schon sehr entscheidend, weil wir halt über verschiedene Kulturen in allen Ebenen im Unternehmen zusammenarbeiten. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig im R&D-Bereich, dass man so generell in einer Veränderung eine Chance sieht und Lust am lebenslangen Lernen hat.
Und also der typische Forscher, den wir uns immer wieder vorstellen, also ich sage jetzt einmal so Albert Einstein mit dem weißen Mantel im kleinen Kämmerchen ganz alleine, den gibt es so nicht mehr, kann man das so sagen?
Den gibt's, ja, es gibt die verschiedensten Typen, aber dem würde ich auf jeden Fall einen zweiten dazustellen, der anders tickt. Weil ich halte Kommunikation für extrem wichtig. Wenn man wirklich schnell eine Idee zur Umsetzung bringen will, dann braucht man Mitstreiter und dann muss man in der Lage sein, möglichst viele Leute zu motivieren, dass sie da mitmachen und dass sie sich einbringen. Ja, insofern, das ist wieder ein weiterer Punkt, warum Teams so wichtig sind. Weil man dann einfach die verschiedensten Eigenschaften, den kreativen Geist braucht man auf jeden Fall, aber man braucht dann auch den, der schaut, dass sich der kreative Geist nicht jeden Tag selbst überholt, sondern der sagt so, jetzt ist es mal gut genug, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Also das macht einfach ein gutes Team aus, dass man die verschiedenen Fähigkeiten dann kombiniert.
Ein gutes, diverses Team. Katrin, jetzt vielleicht ein bisschen auf deine Rolle als Vorbild einzugehen. Du bist ein unglaubliches Vorbild. Du hast schon während deines Studiums und auch danach vor allem auch viele junge Frauen gefördert, gerade auch im technischen Bereich und sie immer wieder ermutigt. Erzähl uns ein bisschen darüber, was hast du da gemacht? Was hat dich angetrieben? Warum wolltest du selbst ein Vorbild sein?
Naja, ich habe halt einfach irgendwie erkannt, dass viele Frauen gar nicht auf die Idee kommen, in die Technik zu gehen. Und das ist extrem schade, weil ich selber so eine Leidenschaft dafür habe. Und so war es mir irgendwie immer wichtig, dass ich anderen Frauen einfach nur grundsätzlich die Chancen aufzeige, verschiedenste Berufsbilder näher bringe. Also ich habe halt versucht, eigentlich seit meiner Zeit in der Privatwirtschaft durch Praktika junge Frauen fürs Unternehmen zu gewinnen, immer wiederkehrend quasi da dran zu bleiben. Und ich freue mich wirklich, dass die eine oder andere dann auch ein technisches Studium eingeschlagen habe und mit manchen habe ich bis heute Kontakt, die halt dann auch aus einer vielleicht dem naturwissenschaftlichen Gymnasium ist man eh schon auf der richtigen Seite, aber halt dann auch wirklich ein Technikstudium eingeschlagen haben und ja, mittlerweile wirklich in der Technik sind.
Das ist schön, sehr schön. Du hast auch viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Women's Award der TU Wien. Du hast viel publiziert. Worauf bist du wirklich stolz, Katrin?
Ja, also tatsächlich auf diesen TU-Frauenpreis bin ich schon sehr stolz. Das ist eine große Ehre, aber halt auch hauptsächlich deswegen, weil es mir immer schon ein großes Anliegen war, meine Leidenschaft für die Technik an junge Mädchen und Frauen weiterzugeben. Und die Sichtbarkeit von dem Preis leistet halt da einen Beitrag dazu, hoffentlich Frauen zu motivieren und halt quasi dann ihre Berufswahl uneingeschränkt auf Basis ihrer Interessen treffen zu können. Ja, da bin ich schon sehr stolz drauf, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz auf meine Familie und sehr dankbar, dass dank meiner Familie, dank dem Rückhalt, ich Beruf und Familie unter einen Hut bringen kann. Und das sind so meine zwei Leidenschaften, die ich ja, unter einen Hut bringe. Da bin ich sehr stolz drauf und sehr dankbar dafür.
Jetzt schätze ich einmal, dass du auch so wie du aufgewachsen bist, keinen Unterschied machst zwischen deinem Sohn und deiner Tochter. Ist deine Tochter auch schon MINT-interessiert, auch wenn sie erst 3 Jahre alt ist? Aber wie wir ja wissen, heißt es früh, das MINT-Interesse zu wecken?
Ja, also so gut man das jetzt schon bewerten kann, aber sie ist auf jeden Fall schon eine leidenschaftliche Duplo- und Lego-Bauerin. Und ja, das hat sicher auch mit ihrem älteren Bruder zu tun, was mich sehr freut, weil ja, man hat ja immer so seine Vorbilder und der große Bruder ist definitiv ein großes Vorbild für sie. Also ich versuche ja einfach alles zu ermöglichen und alles aufzuzeigen und ja, aber ich glaube einfach im Sinne davon, dass wir keine Unterschiede machen, hat sie von Haus aus dann schon mal eine Prägung mit, die hoffentlich dazu führt, dass sie sich dann auch uneingeschränkt entscheiden kann.
Gibt es etwas, was du als 14-Jährige gerne gewusst hättest, weil du dann vielleicht auch etwas anders gemacht hättest, einen anderen Weg eingeschlagen hättest? Oder gibt es etwas, was du dem jetzt 14-Jährigen mitgeben möchtest?
Ich glaube, ich habe ja sehr viel Glück gehabt, indem sie sehr viele Chancen einfach aufgetan haben. Aber wenn ich jemandem was mitgeben wollen würde, dann wäre das so viel wie möglich Auslandserfahrung zu sammeln. Und das ist auch vielleicht das Einzige, was ich noch anders gemacht hätte, wenn ich es jetzt noch einmal entscheiden müsste oder könnte. Ich habe damals auf ein Auslandssemester verzichtet, weil ich der Meinung war, ich muss schnell mit dem Studium fertig werden. Also das würde ich definitiv nicht mehr machen. Und das wäre auch meine Empfehlung, eben da so viel wie möglich an Erfahrung zu sammeln. Und das Zweite wäre, im Rahmen von Ferialpraktika so viel wie möglich unterschiedliche Jobs sich anzuschauen und ja, Berufserfahrung zu sammeln. Das war vielleicht auch was, was ich mir, ja, ich habe halt immer geschaut, dass ich Geld verdiene, dass ich über das Jahr dann über die Runden komme. Das war so nicht der Hauptfokus, dann verschiedenste technische Berufe kennenzulernen. Und das wäre was, das würde ich auch jedem empfehlen, sich halt möglichst viel anzuschauen, damit man dann eine bessere Wahl treffen kann. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, wo ich jetzt lieber wäre. Also insofern habe ich dann eh Glück gehabt. Aber das wäre so meine Empfehlung an die Jungen von heute.
Und vorausblickend vielleicht, gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du gerne in den nächsten 5 Jahren umsetzen? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Was sind da deine Aspirationen?
Ich hoffe, dass es einfach so weitergeht, dass ich weiterhin Familie und Beruf so gut unter einen Hut bekomme. Und ich hoffe, dass ich weiterhin so viel gestalten kann wie jetzt. Und ich hoffe, dass ich dann 5 Jahre gescheiter bin, weil ich bin der Meinung, ich lerne jeden Tag dazu. Also insofern ist jeder Tag eine neue Herausforderung und ein neues Lernen. Und das erwarte ich mir oder das erhoffe ich mir auch für die Zukunft, dass ich da in diesem Bereich bleiben werde.
Gibt es da etwas, was du eben als Mutter und Technikerin auch anderen in der gleichen Situation mitgeben möchtest? Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich politically nicht korrekt, weil dann würde man wieder sagen, das könnte man einen Vater auch fragen. Dennoch, wir wissen alle, es ist teilweise eine eigene Situation. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist mein Tipp?
Na, ich glaube, und das ist halt auch das, wovon ich am meisten profitiert habe, das Wichtigste ist, dass man den Kindern vermittelt, dass alle Wege offen stehen. Und trotzdem muss man nach seinen Interessen entscheiden. Also wenn meine Tochter irgendwie draufkommt, sie will auf Kampftechnik machen, dann werde ich das auch akzeptieren, weil ich bin der Meinung, man ist nur darin gut, wo man wirklich für sein Interesse brennt und dem muss man nachgehen. Und insofern versuche ich, möglichst nicht zu prägen und möglichst nur zu vermitteln, hey, alles ist möglich und triff deine Wahl nach deinen Neigungen und deinen Interessen, deinen Talenten. Das ist das Wesentliche. Und das gilt für Buben und für Mädchen. Also, genau.
Ja, danke, Katrin. Dann kommen wir auch schon zur Abschlussrunde. Und diese würden wir mit 2 Zufallsfragen beginnen. Ich würde dich bitten, diese vorzulesen und dann vielleicht kurz auch zu beantworten.
Hast du einen Gegenstand in der Arbeit, auf den du nicht verzichten kannst? Ich glaube, da würde ich Post-it sagen. Das ist aber wahrscheinlich eine Alterserscheinung, die brauche ich in der Arbeit und privat. Das ist so meine externe Festplatte, um nichts zu vergessen.
Gott sei Dank gibt es sie noch.
Ja, genau. Was hättest du als Kind werden wollen? Also das war jetzt nicht so der eine Berufswunsch, das war schon sehr wechselhaft, aber am Ende über lange Strecken wollte ich eigentlich Lehrerin werden.
Welche Lehrerin war das?
Ich glaube, das war tatsächlich nur eher in Richtung Volksschullehrerin, also ja, Allrounder sozusagen.
Gut, Katrin, dann noch zum Schluss auch noch ein paar kurze Fragen. Künstliche Intelligenz, ja oder nein?
Definitiv ja, mein Freund und Helfer.
Rollenbilder sind?
Diskriminierend und überholt, aber extrem schwer wegzubekommen.
Mädchen und Technik?
Werden mehr, aber leider immer noch viel zu wenige.
Deswegen arbeiten wir daran, dass es ja noch mehr werden. Katrin, das Motto bei Mentality ist, du kannst mehr als deine Rolle. Was ist dein Lebensmotto?
Neue Wege entstehen immer, indem wir sie gehen. Das ist so eigentlich das, was mich ausmacht. Nicht alles bis ins letzte Detail planen, sondern loslegen und verbessern und tun und weitermachen. Genau. Ja.
Unsere 4 Werte sind Begeisterung, Mut, Hands-on, Mentalität und Kooperation. Welcher Wert spricht dich am meisten an und warum?
Diese extrem schwere Entscheidung. Begeisterung ist extrem wichtig fürs Durchhaltevermögen und um andere für die eigene Sache zu gewinnen. Aber am Ende, glaube ich, ist es dann die Kooperation, weil eins und eins halt nicht zwei ist, sondern mehr. Und wenn man wirklich Großes bewegen will, dann muss man Mitstreiter finden, die möglichst eine andere Sichtweise haben als man selbst.
Eine typische Innovatorin. Und ganz zum Schluss jetzt noch, ich bin einerseits eine Leseratte und höre natürlich auch in den letzten Jahren sehr gerne Podcasts. Kannst du mir deinen Lieblingspodcast und dein Lieblingsbuch verraten?
Ich komme leider extrem wenig zum Lesen und höre gar keine Podcasts. Aber ich glaube, ein Buch, was mich sehr geprägt hat oder was mir sehr gefallen hat, zugleich glaube ich auch ein Dokumentationsfilm, ist Tomorrow. Die Welt ist voller Lösungen, heißt das Buch. Und das ist irgendwie so ein erfrischend optimistisches Buch. Es geht darum, quasi die momentane Situation der Welt mit ihren globalen zunehmenden Problemen. Und auf der Suche nach Lösungen zeigt das Buch dann verschiedene Projekte und Initiativen auf. Und ich denke, das ist auch so eine wichtige Message, auch für die Jugend von heute, dass nicht alles den Bach runtergeht, sondern dass man, wenn man gute Ideen hat, das Ruder wieder rüberreißen kann. Und das möchte ich auch den Kindern mitgeben. Mit einer technischen Ausbildung hat man dann auch wirklich die Möglichkeit, da was zu bewegen.
Ein sehr schöner, optimistischer Schluss. Danke sehr, Katrin. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katrin. War wirklich besonders spannend, von dir näher zu hören, wie dein Berufsalltag ausschaut, was für Herausforderungen es gibt, wie es ist, in internationalen Teams zu arbeiten. War wirklich besonders spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen genauso gut gefallen. Eine weitere Folge vom Mentality-Podcast Zukunft mitgestalten. Es freut mich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, wenn Sie uns liken, vor allem aber auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.
Ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Schnitt und Sound Willi Czatekasz.